HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Maria 2.0, der Kirchenstreik katholischer Frauen und sein erstaunliches Echo. Wir sprechen mit der Initiatorin Lisa Kötter. Außerdem ein Lob auf den Sonntag, Konstanze Kleis und ihr Buch über den Tag, der aus der Reihe tanzt. Zunächst aber schauen wir über die Grenze nach Polen. Die polnische katholische Kirche steckt gerade in einer Krise. Nun hat der Missbrauchsskandal nämlich auch die Kirche in unserem Nachbarland erreicht, wo diese Institution noch viel stärker eine Volkskirche ist und sich nicht zuletzt bei den konservativen Polen auch als Garant nationaler Identität empfiehlt und genauso übrigens auch von der Regierungspartei PiS im Wahlkampf politisch genutzt wird. Nun aber ist ein auf Privatinitiative entstandener Film auf YouTube erschienen, der Missbrauchsfälle von Priestern in der katholischen Kirche darstellt und der schon in der ersten Woche fast 20 Millionen Mal geklickt wurde. Seither ist die polnische Bischofskonferenz im Krisenmodus. Jan Palokat berichtet.
Die zweistündige, zunächst im Internet veröffentlichte Dokumentation, aber sag es bloß keinem, erzählt nicht nur teils drastische Vorfälle von Kindesmissbrauch durch Geistliche und konfrontiert, oft mit versteckter Kamera gedreht, die heute meist hochbetagten Täter mit ihren Opfern. Der Film ist auch deswegen eine so scharfe Anklage gegen die in Polen noch immer so einflussreiche katholische Kirche, weil er einmal mehr zeigt, auf welche Widerstände innerhalb der Kirche diejenigen stoßen, die aufbegehren.
Mam pokazać nagrania?
Bis Montagvormittag hatten laut Internetdienst YouTube bereits über 7 Millionen Menschen den Film angeklickt. Der ebenfalls scharf kirchenkritische Spielfilm Klerus über Missbrauch und Doppelmoral aus dem letzten Jahr hatte zuletzt 5,5 Millionen Kinozuschauer gefunden. Denn auf Fiktion folgt nun Realität. Einer der übergriffigen Geistlichen wurde, nachdem er wegen Kindesmissbrauch im Gefängnis gesessen hatte, offenbar andernorts erneut in der Kinder- und Jugendseelsorge eingesetzt, wie der Film durch verdeckte Aufnahmen belegt. Der Mann hat nun selbst seine Entlassung aus dem Priesterstand beantragt. Derweil war am Wochenende aus der Kirche selbst ein eher vielstimmiger Chor zu hören, während sich sowohl Primas Polak als auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz Gondetzki in Erklärungen ausdrücklich beim Filmemacher Sikielski bedankten und sich bei den Opfern entschuldigten, äußerten sich als konservativ eingestufte Bischöfe auch ablehnend. Der Danziger Erzbischof Gutsch erklärte, angesprochen von Journalisten, er habe anderes zu tun, als sich Wertloses anzusehen. Sein Krakauer Amtskollege Jędrzejewski meinte: Aus einer Lüge wird jetzt ein Element großer Politik gemacht, eine kleine und sehr schäbige Politik. Sie wissen ja bestens, wie die Lüge zum Werkzeug großer Politik wird. Inzwischen wird wohl beispiellos in der polnischen Geschichte auch der Rücktritt von Bischöfen gefordert, in deren Bereich Täter gedeckt und erneut mit Kindern betraut wurden. Der Publizist Adam Szostkiewicz von der liberalen Politiker meinte: Wir sollten erwarten, dass solche Bischöfe zurücktreten, dass sie sich zuerst an den Vatikan wenden und, wenn nötig, von weltlichen Organen zur Rechenschaft gezogen werden. Die neuerliche Debatte trifft die Regierungspartei PiS im Europawahlkampf auf dem falschen Fuß, die sich gern als Polens bester Bewahrer von Kirche und Glauben präsentiert, momentan als ihr Verteidiger in ganz Europa. Kindesmissbrauch wird in rechten Kreisen in Polen gern als ein Problem dargestellt, das allein Homosexuelle betreffe. Dabei zeigt auch diese Dokumentation, dass Jungs wie Mädchen vor und während der Pubertät Opfer wurden. Zu den zentralen Forderungen im Europawahlkampf der PiS-Partei zählt, Zitat, ein Nein zur Sexualisierung von Kindern und zum Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. PiS-Parteichef Kaczynski entschied sich am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Stettin für eine Art Vorwärtsverteidigung. Seine Partei kämpfe doch gegen Pädophilie und wolle das Strafmaß erhöhen. Auf Kindesmissbrauch stünden bald bis zu 30 Jahre Haft, so der Parteichef. Besonders streng bestraft werden diejenigen, die für Kinder verantwortlich sind. Und das gilt auch für Priester, aber auch für Stars und Prominente. Wir wollen hier wirklich erbarmungslos streng sein. Aber bedeutet all das, dass Straftaten einiger Priester zu Angriffen auf die Kirche berechtigen? Dass man jetzt Katholiken beleidigen darf? Nein, bedeutet es nicht. Vergangene Woche hatte Kaczynski auf zunehmend antiklerikale Strömungen in Polen mit dem seither viel zitierten Satz reagiert: Wer seine Hand gegen die Kirche erhebe, erhebe seine Hand gegen Polen. Oppositionsführer Schetina drehte Kaczynskis Worte nun um. Wer seine Hand gegen Kinder erhebe, erhebe seine Hand gegen den Staat.
Kaum eine kirchliche Initiative hat in den letzten Jahren so sehr gezündet wie Maria 2.0, der Kirchenstreik katholischer Frauen. Sie wollen mehr Mitwirkungsrechte, wollen einen gerechten Anteil an der kirchlichen Macht. Sie fordern Weiheämter für Frauen und eine Behandlung auf Augenhöhe. Ihr Streik diese Woche sollte zeigen, was von der Kirche übrig bleibt, wenn die Frauen wegbleiben. Überall in Deutschland haben sich Frauen dieser Initiative angeschlossen. Am meisten erstaunt darüber sind die Frauen, die den Streik initiiert haben, selbst. Unter ihnen die Künstlerin Lisa Kötter, die seit einigen Wochen jeden Tag eine Frau malt, die ein Pflaster über dem Mund hat. Diese Frauenbilder, darunter das der Mutter Gottes Maria selbst, mit Pflaster über dem Mund, die sind inzwischen zu Ikonen dieser Bewegung Maria 2.0 geworden. Welche Ziele Lisa Kötter verfolgt, wie sie die Protestwoche erlebt und wie es weitergehen soll, hat sie meinem Kollegen Uwe Berndt berichtet.
Beginnen wir mal mit diesem Titel, Maria 2.0. Wofür steht denn das 2.0 aus Ihrer Sicht?
Das 2.0 steht in der Programmiersprache ja für Neubeginn. Alles auf Anfang, wir fangen nochmal an, wir versuchen es neu, wir versuchen es besser zu machen. Und was wir besser machen wollen, ist in erster Linie, es sind ja Frauen, die das anfangen, das Geschwisterliche in der Kirche. Das Frauenbild, das durch Maria transportiert wurde, durch die Jahrtausende, ist unserer Meinung nach auch ein falsches Marienbild, weil wir sind nicht gegen Demut. Aber der Begriff Demut wird vollkommen falsch gebraucht. Das, was Maria zum katholischen Frauenbild par excellence macht, ist, dass sie als devot dargestellt wird, als Schweigerin. Sie hat nicht geschwiegen, sie hat mit großem Herzen das Magnificat, das ist einer der schönsten Lobpreise, den wir haben, gesungen. Sie singt, meine Seele preiset den Herrn und die Mächtigen stößt er von ihrem Thron. Sie war eine unglaublich mutige Frau, denn sie hat in ihrer Zeit vor Gott, vor dem sie demütig war, denn das ist der einzige, vor dem wir demütig sind, weil Demut heißt ja erkennen, dass wir Geschöpfe eines Schöpfers sind. Es ist eine Haltung gegenüber Gott und nicht gegenüber den Menschen. Und sie hat sich in Gefahr begeben. Sie hat ein uneheliches Kind im Jahre Null zur Welt gebracht. Das muss man sich vorstellen. Damit war sie einverstanden. Was für ein Mut. Und sie wird dargestellt als eine Frau, die nur dienen kann und schweigen und vielleicht stille Gebete zum Herrn sendet für die Menschen. Nein, Sie ist unsere Schwester.
Was heißt das jetzt konkret in dieser Aktionswoche? Sie streiken, oder dieser Begriff streikt wird zumindest benutzt. Worauf müssen die Gläubigen in Münster und anderen Städten verzichten, weil sie eben nicht mehr kuschen?
Nun, verzichten müssen sie vielleicht darauf, dass Büchereien, die von Frauen betreut werden, nicht geöffnet werden oder dass Katechetengruppen ausfallen. Es gibt Strickkreise von alten Damen, die keine Masche stricken in der Woche. Es gibt aber auch Lektorinnen, die nicht lesen, Kommunionhelferinnen. Die ganze Bandbreite der Ehrenamtlichkeit in Kirche wird zum Teil nicht mehr stattfinden. Aber es machen ja auch nicht alle Frauen mit.
Wie groß ist denn die Resonanz im Augenblick?
Da wir kein Zentrum des Geschehens sind, sondern praktisch nur die Initiatorinnen, kriegen wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil mit. Aber bei uns melden sich Tausende von Menschen, von Gruppen, muss ich sagen. Wenn man das multipliziert und denkt, jede Gruppe hat vielleicht im Schnitt mindestens 5 Mitglieder. Ich glaube, es sind inzwischen Zehntausende. Und wir kriegen auch Nachrichten inzwischen aus Chile, aus Nordamerika, aus dem europäischen Ausland. Es ist einfach überwältigend. Wir können es noch gar nicht fassen, was da gerade passiert.
Das heißt, es sind sehr viele Leute und auch sehr verschiedene Leute. Sie sagten auch in einem Strickkreis, wo sehr alte Seniorinnen sind zum Beispiel?
Ja, es sind sehr viele sehr alte Menschen oder nicht nur sehr alte, auch alte. Ich bezeichne mich selbst einfach auch mal als alt. Ich bin fast 60 Jahre alt. Es sind nicht so viele junge Menschen, was ich aber auch ziemlich gut verstehe, ehrlich gesagt, weil ich habe selbst 4 Kinder, die junge Erwachsene sind. Und wenn ich mit meiner Tochter, was höchstens einmal im Jahr vorkommt, wenn sie mich zur Kirche begleitet, dann sagt sie, Mama, das kann ich nicht fassen. Da stehen 4, 5 Männer um diesen Altar, Frauen, wenn überhaupt, am Rande. Mama, das ist nicht das 21. Jahrhundert. Die sind stecken geblieben. Das kann nicht sein. Das sagt den jungen Menschen nichts mehr.
Was ist das Ziel Ihrer Aktion? Was wollen Sie erreichen?
Wir möchten gerne, dass die Kirche lebendiger wird. Weil Lebendigkeit passiert nur, wenn Frauen und Männer auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Selbst Kinder kann man nur kriegen, wenn man zwei Geschlechter zusammenbringt. Mit der Kirche ist es, glaube ich, ähnlich. Die Kirche ist erstarrt vor Angst, weil die Strukturen in Frage gestellt werden. Wir kriegen deswegen auch kein Echo von der Kirche. Es ist, als ob man gegen eine Wand redet, gegen eine Wand seine Sehnsucht richtet. Sie antwortet nicht. Und was wir wollen, ist ein Dialog auf Augenhöhe, zusammen überlegen, in vertrauensvoller Weise, wie kann es weitergehen? Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, immer auf dem zu beharren, was schon immer war. Wir glauben an Jesus Christus und wir glauben, dass Jesus Christus mit uns durch die Zeit geht. Und wenn er mit uns durch die Zeit geht, heißt es nicht, sich jedem Zeitgeist anzupassen, aber es heißt, dass die Menschen, die sich ja weiterentwickeln in ihrem Wissen und in ihrer Spiritualität, die Menschen auch mitzunehmen und bei den Menschen zu sein und nicht bei einem starren Skelett zu verweilen, was heute überhaupt nicht mehr die Temperatur hat. Wir brauchen Erwärmung. Wir brauchen Erwärmung in der Kirche.
Also Frauen und Männer auf Augenhöhe, das mag in der Gemeinde vor Ort funktionieren, aber glauben Sie, das kann auch mit der Hierarchie funktionieren, mit der katholischen Kirche? Wird das da jemals der Fall sein, Frauen und Männer auf Augenhöhe?
Naja, wir sind ja, wie gesagt, ich sag's nochmal, wir sind gläubige Menschen und wir glauben, dass der Geist weht, wo er will. Und im Moment sind wir so überwältigt von dem, was passiert, dass wir tatsächlich glauben, dass es nur von unten kommen kann. Die Kirche gibt ja keine Signale jetzt, die offizielle Kirche. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz hat ja gesagt, dass der Protest nicht gerade zum Dialog beiträgt. Das sehen wir anders, weil ich glaube, es ist noch nie so viel gesprochen worden in Gemeinden wie in der letzten Woche. So viel diskutiert worden, so viel sehr anrührende Gottesdienste gefeiert worden wie in den letzten Tagen. Wir kriegen da wirklich sehr viele Rückmeldungen und haben es ja auch selbst erlebt in unserer Gemeinde. Es wird nicht von oben kommen, das wage ich nicht zu hoffen, aber ich merke jetzt schon, dass wie ein Sauerteig, der sich immer mehr erwärmt, die Veränderung von unten nach oben steigt. Und vielleicht muss das ja auch so sein. Wir sind das Volk, das Gottesvolk, wie wir es nennen. Wir sind alle getauft. Wir sind alle zum Priestertum berufen. Das glaubt auch die katholische Kirche. Und das passiert jetzt. Es ist eine Selbstermächtigung der Gläubigen, eine Gewissensentscheidung der Gläubigen.
Maria 2.0, der Kirchenstreik katholischer Frauen und sein Echo, das war ein Gespräch von Uwe Berndt mit der Initiatorin Lisa Kötter. Kaum ein Kirchenmann hat in den letzten 4 Jahrzehnten mehr Einfluss auf den Kurs der weltweiten katholischen Kirche gehabt als der Theologe, Kardinal und spätere Papst Josef Ratzinger. Er ist hinter Papst Johannes Paul II. Schon damals als Leiter der Glaubenskongregation das konservative Mastermind gewesen, das in der Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie beim Verbot der Frauenordination vor genau 25 Jahren, aber auch gegenüber progressiven Theologen und auch gegenüber der deutschen katholischen Kirche, zum Beispiel bei der Schwangerschaftskonfliktberatung, immer seine Linie durchsetzen konnte. Diese zentrale Figur der katholischen Hierarchie, Josef Kardinal Ratzinger, steht im Mittelpunkt eines groß angelegten Filmes, den der bekannte Dokumentarfilmer Christoph Röhl beim Filmfest in München vorstellte, das den Namen DocFest trägt, also ein Filmfestival für Dokumentationsfilme. Christoph Röhl hat sich besonders für die Rolle Ratzingers in den frühen Missbrauchsfällen interessiert. Antje Dechert berichtet.
Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger.
Es sind die Bilder des umjubelten neuen Papstes Benedikts des 16., die Christoph Röhl zu Beginn seines Dokumentarfilms zeigt. Die Euphorie eines historischen Moments, mit der er Fallhöhe aufbaut für seinen tragischen Helden Josef Ratzinger. Denn in den folgenden 90 Minuten können die Zuschauer dabei zusehen, wie Josef Ratzinger als Theologe, Glaubenspräfekt und schließlich als Papst scheitert, bei seiner Mission den absolut wahren Glauben zu verteidigen gegen die von ihm so negativ bewertete moderne Welt.
Hier war ein Mann, der dachte, eine starke, autoritär geführte Kirche aufbauen zu müssen, um gegen die Feinde, gegen den Teufel letzten Endes anzugehen. Für mich persönlich ist er eher Macbeth, der sehenden Auges Schuld auf sich geladen hat, als Ödipus, der blind war.
Josef Ratzinger, der oft so scheu und wirklichkeitsfern wirkende Theologenpapst, so die These von Verteidiger des Glaubens, er habe ein System stabilisiert, das den Machtmissbrauch und die sexuelle Gewalt in katholischen Einrichtungen stillschweigend duldete und somit möglich machte. Das zeigt Christoph Röhl am Beispiel der Missbrauchsfälle in Irland und anhand des Skandals um den Orden der Legionäre Christi. Dessen Gründer, der mexikanische Priester Marcial Maciel, hat sich selbst an Kindern vergangen. Informationen darüber lagen Josef Ratzinger, dem damaligen Glaubenspräfekten im Vatikan, laut Film spätestens seit 1997 vor.
Die Kirche erschien in einem Verfallsprozess. Gläubigenzahlen gehen zurück, Priesterzahlen gehen zurück, Moral geht zurück. Und wenn man ertrinkt, ergreift man jeden Strohhalm. Und diese Gemeinschaften boten an eine absolute Papsttreue, ein absolutes Verfechten der Linie, der Intentionen der Päpste. Und welchem Feldherrn sind Bundesgenossen nicht willkommen?
Der Theologe Wolfgang Beinert sowie andere Ratzinger-Kenner und Weggefährten stützen die Aussagen des Films mit ihren Statements. Alles in allem erzählt Filmemacher Christoph Röhl damit nichts Neues. Aber in seiner analytischen Schärfe entwickelt der Film eine ungeheure Wucht. Auch weil immer klar ist, es geht um mehr als nur um einen Bub aus Bayern, der die Kirche in seiner Kindheit als eine heilige und heile Welt erlebte und schließlich Papst wurde. Josef Ratzinger steht in Röhls Film beispielhaft für einen bestimmten Typ des Klerikers, der das Ansehen der Kirche über das Leid der Opfer stellt. So sieht es auch die Theologin Doris Wagner, die als Betroffene im Film zu Wort kommt. Als junge Ordensschwester wurde sie von einem Priester sexuell missbraucht. Bei einer Podiumsdiskussion nach der Filmpremiere im Rahmen des Münchner Dogfests sagte sie:
Er hat aus Überzeugung heraus, weil er wirklich gemeint hat, er muss die absolute Wahrheit schützen, einfach das in Kauf genommen, dass Menschen leiden oder irgendwie, ich weiß nicht, wie er das mit seinem Gewissen abgemacht hat.
Die Botschaft am Ende des Films ist klar, mit Benedikt ist nicht nur ein Papst, sondern eine ganze Ära gescheitert. Seine Kirche als monarchistisch-autoritäres Gebilde ist am Ende, zumindest in den Augen vieler Gläubigen. Die letzten Bilder zeigen aufbegehrende Katholiken in Irland, die gegen den Willen ihrer Kirche für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe protestieren.
HR Info. Himmel und Erde.
Am kommenden Donnerstag feiert das Grundgesetz den 70. Geburtstag. Zu den wichtigen Dingen, die in unserer Verfassung seit dem 23. Mai 1949 geschützt sind, gehört auch der Sonntag als Tag der Ruhe und der seelischen Erhebung. Die Frankfurter Journalistin Constanze Kleis hat gerade ein Buch bei Piper veröffentlicht, eine wahre Liebeserklärung an den Sonntag mit dem Untertitel »Alles über den Tag, der aus der Reihe tanzt«. Sie ist überzeugt, wir brauchen den Sonntag auch heute noch als Auszeit für die Seele, brauchen Zeit für uns, für Freunde und Familie. Constanze Kleis schreibt, der Sonntag ist der einzige Tag, der unter Artenschutz gestellt werden sollte. Und meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihr darüber gesprochen und schlicht gefragt, warum denn?
Ja, weil es der einzige Tag ist, an dem wir nochmal zu uns selbst kommen können. Es ist der einzige Tag, an dem nochmal richtig intensiv Beziehungen gepflegt werden können. Und dann wohnen in dem Sonntag natürlich auch so herrlich und eigentlich sehr moderne Gedanken inne, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Also diese Idee, dass man einmal die Woche nur Fleisch isst. Diese Idee, dass man ein ganz besonderes Kleid hat, also wenige Kleidungsstücke, die man sehr lange pflegt und eben nicht diese Wegwerfartikel, die man heute so gerne in sehr großen Tüten über die Zeit trägt.
Mhm. Ist denn der Sonntag noch so besonders, ein besonderer Tag?
Ja, ich finde schon, und er ist eigentlich, hat er noch an Qualitäten dazugewonnen, weil er natürlich auch eine Zeit lang ein sehr enges Korsett hatte, dass man zu einer bestimmten Zeit am Esstisch sitzen musste, mit gewaschenen Händen natürlich, dass die Kinder nicht sprechen durften, schon gar nicht mit vollem Mund, dass da quasi schwarze Pädagogik durchexerziert wurde. Das hat sich ja erfreulicherweise sehr gelockert. Also er bietet letztlich größtmögliche Freiheit und andererseits aber auch wieder eine Struktur, die auch uns so ein bisschen hält in der Zeit und auch eben in einem sozialen Netzwerk.
Ja, das ist, Sie sagen das schon, man ist eigentlich frei, aber der Sonntag ist ja oft voller Rituale. Da gibt es die Sonntagsbrötchen, die Sonntagszeitung, vielleicht noch den Sonntagsspaziergang am Abend, der Tatort. Warum ist das denn so? Warum sind die Rituale auch so wichtig?
Ja, die Rituale sind ja auch so Haltegriffe, sind sehr, also emotionale Haltegriffe, die leiten einen so ein bisschen, also sind sozusagen die Leitstrahlen. einerseits. Andererseits docken die natürlich auch an diesen Freiheitsmoment an. Also wann hat man schon mal Zeit, irgendwie so dicke Zeitungen zu lesen wie die Sonntagszeitung? Wann hat man schon mal Zeit, so ganz entspannt auf der Couch zu liegen, ein Buch zu lesen oder eben auch zum Fußball zu gehen? Also das ganze Vereinsleben wäre ja nicht denkbar ohne den Sonntag, ohne diese Vorschrift, dass alle frei haben und zwar alle am gleichen Tag.
Frau Gleis, der Sonntag ist ja ein Tag, der viele Möglichkeiten bietet, glücklich zu sein oder auch traurig. Warum denn?
Ja, weil man sozusagen auch Zeit hat, wieder so mal so eine Innenschau zu betreiben. Man ist ja unter der Woche so durchgetaktet, dass da kaum 5 Minuten Gelegenheit sind, mal zu überlegen, wie geht's mir, bin ich zufrieden mit meinem Leben, wie läuft's mit der Beziehung und so weiter. Also dieser Sonntagsblues setzt sich eben auch aus dieser berühmte Sonntagsblues setzt sich auch aus diesem Gefühl zusammen, dass man einfach diese Außengeräusche, dieses ständige Dröhnen um einen rum mal ausschaltet und in dieser Stille dann auch mal nochmal zu so einer Nabelschau kommt. Und wissenschaftlich erwiesen, auch der Ausblick auf den Montag trübt ein bisschen die Freude am Sonntag. Also gegen Abend hin denkt man, oh, was habe ich noch alles zu erledigen und so weiter und so weiter.
Mhm. Das nimmt uns dann so ein bisschen die Sonntagsgelassenheit und Freiheit. Mhm.
Genau.
Mhm. Sie schreiben ja auch Familien und Paare kommen an diesem Tag am Sonntag oft ins Hadern. Was sind denn da die Gründe?
Ja, es ist ein ähnlicher Effekt wie Urlaub. Also man kann sich ja unter der Woche sehr schön aus dem Weg gehen, aber am Wochenende und mangels Einkaufsgelegenheiten am Sonntag sitzt man auch ein bisschen aufeinander. Also das kann Vor- und Nachteile haben. Ich finde, es ist ein Vorteil, weil wenn eine Beziehung nur dann gut läuft, wenn man sich quasi aus dem Weg gehen kann, finde ich es schon ein schwieriges Konstrukt. Ich finde auch, dass der Sonntag einen auch ein bisschen zu seinem Glück zwingt. Also diese Idee, dass der ich sehr anhänge, dass eine Beziehung oder eine Beziehungspflege auch innerfamiliär nicht nur aus Kür besteht, sondern eben auch aus Pflichten, also hauptsächlich Kür natürlich, aber eben auch ein kleiner Anteil Pflichten. Und der wird eben am Sonntag auch zelebriert, indem man vielleicht die Großtante mal besucht zum Kaffee trinken, indem man mit den Kindern einen Ausflug macht, obwohl man vielleicht lieber auf dem Sofa liegen geblieben wäre und all diese Dinge. Also der Sonntag erlaubt einem einerseits, sich ständig zu fragen, habe ich da jetzt auch wirklich Lust drauf, weil die Vorgaben etwas gelockerter sind. Aber andererseits führt er einen eben auch zu diesen Punkten, wo man sagt, okay, für eine langfristige Perspektive, also für einen Zusammenhalt, auch innerhalb der Gesellschaft, muss man auch irgendwie was tun, was vielleicht jetzt nicht so einen Riesenspaß macht.
Das war Constanze Gleis im Gespräch mit Petra Diebold. Sie ist Autorin des Buches Sonntag, alles über den Tag, der aus der Reihe tanzt, erschienen im Piper Verlag. Die heilige Hildegard von Bingen wird seit Jahrhunderten als Volksheilige verehrt. Vor genau 7 Jahren wurde sie dann auch offiziell heilig gesprochen und zur Kirchenlehrerin erhoben. Doch man weiß noch immer viel zu wenig über sie. Um das zu ändern, haben die Benediktinerinnen der Abtei St. Hildegard in Aibingen bei Rüdesheim jetzt eine Hildegard-Akademie gegründet. Sie soll zum Zentrum der weltweiten Hildegard-Forschung werden. Birgitta Söhling berichtet von der festlichen Gründungsfeier.
Szenen aus dem Leben der heiligen Hildegard schmücken die Wände der Abteikirche. Der Legende nach heilt sie zum Beispiel ein Kind. Doch was man über sie zu wissen glaubt, ist längst nicht historisch gesichert, sagt Schwester Maura Satonier.
Wir erzählen so viel mit Selbstverständlichkeit über Hildegard, die historisch gar nicht so nachgewiesen sind. Oder wenn wir ein bisschen so nachforschen, sehen wir, dass es in der Wirklichkeit vielleicht anders war. Für die Akademie ist jetzt ein Grundsteinprojekt die Gesamtbibliografie. Das möchten wir jetzt erfassen.
Seit 20 Jahren lebt die gebürtige Ungarin in der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im Rheingau. Die Wissenschaftlerin arbeitet gerade daran, ihre Briefe neu herauszugeben. Auch eine historisch-kritische Biografie steht noch aus, erklärt der Mainzer Historiker Eberhard Nikic.
Also ich bin Historiker, ich bin kein Philosoph, kein Theologe. Ich kümmere mich sehr um die reale Hildegard, also nicht die theologische, philosophische, sondern die Hildegard, wie hat sie gelebt, wo kommt sie her, wie war das mit ihrem Frauenkloster in einem Männerkloster, wo war das wirklich?
Solche Projekte erhalten jetzt Rückenwind durch die neue Hildegard-Akademie. Die Abtei wird damit zur Heimatstätte der internationalen Hildegard-Forschung, will Wissenschaftler weltweit vernetzen und das Lebenswerk der Klostergründerin auch für die Allgemeinheit erschließen. Mit Exkursionen auf den Disibodenberg zum Beispiel, wo sie lange gelebt hat, oder Vorträgen im Anschluss an die Liturgie. liturgische Vesper in der Abtei, Schwester Maurer.
Also dass es nicht nur ein akademischer Vortrag ist, sondern mal zu schauen, in welcher Lebensform Hildegard gelebt hat. Und da war die Liturgie so wichtig. Und deswegen diese Verbindung mit einem gelebten benediktinischen Tradition in der Vesper, im Gottesdienst, im Abendgebet und nachher findet dann der Vortrag statt.
Doch Hildegard war nicht nur Theologin, sondern auch Politikerin, stand in Kontakt mit Kaiser Barbarossa und anderen Machthabern ihrer Zeit. Die Akademie will deshalb das Bewusstsein für die christlichen Wurzeln Europas schärfen. Neben Wissenschaft und Bildung wird so Politik zur dritten Säule der Hildegard-Akademie.
Ein Zentrum zur Erforschung der heiligen Hildegard bei der Hildegard-Akademie im Kloster der Benediktinerinnen in Aibingen. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.